Rechte zu Gott zurück, aber im unbewussten und toten Zustand, als glimmender Tod. Und Gott lässt ihn nicht auslöschen. Ist da eine Hoffnung noch für jeden glimmenden Tod, wenn Gott ihn nie auslöschen lässt? Der Geist, die Seele im Schirm und der Leib vom Ungläubigen im Grab. So. Aber jetzt wir. Ja, das war ja, lesen wir noch? Nein.
Wenn es
nicht mit den Händen kalt wird, dann ist es bis uns durchgekommen. Ja, danke. Ja. Als Übergang schlagen wir noch einmal auf die Stille in Psalm 16. Psalm 16. Elberfelder, Vers 9. Darum freut sich mein Herz. Der Geist wohnt im Herzen. Der Geist. Und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen. Also war sie wo? Im Scheol. Und zwar als Lösegeld. Ja. Schnell hier stehen bleiben. Lösegeld. Wir haben ja gelernt von Paulus dann. In den Evangelien lesen wir nur, dass Jesus sagt, ich gebe meine Seele als Lösegeld für viele. Das heißt ja nicht für alle, für viele. Das heißt nämlich, wenn wir immer wieder lesen, für viele ist Christus gestorben, für viele hat er sich dahin gegeben und so weiter, dann heißt das nicht für alle. Wieso? Wir verstehen das so. Vorerst ist ja nur ein einziger Mensch von uns, nämlich der Mensch Jesus Christus. Ne? Eine einzige Person. Jetzt stirbt er. Jetzt kann doch normalerweise ein einziger sich nur opfern für rechtsgültig, für einen zweiten, wieder für einen anderen. Ja. Mehr ist noch nicht wert. Ne? Menschen, ich höre nicht. Ne? Ja. Das ist immer der Gegensatz zu dem einzigen, der sich opfert, reicht nicht nur wieder für einen zweiten, einen weiteren einzelnen anderen, ne? Sondern im Gegenteil für viele oder für die vielen. So. Denn man, also, Lösegeld. Evangelium zweimal. Ich gebe meine Seele als Lösegeld für viele. Paulus. Jesus, Christus Jesus, der Mensch. Christus Jesus. Gab sich selbst als Lösegeld für alle. So. Wenn ein einziger gestorben ist für alle, lesen wir so. Jawohl. Was ist dann die göttliche Konsequenz? Wie geht es weiter? So. Aber das ist ja nicht etwa jetzt unsere Vernunft damit einverstanden. Wenn ein einziger für alle anderen gestorben ist, dann sind alle anderen gestorben. Steht so geschrieben? Was? So steht geschrieben, wenn einer für alle gestorben ist, oder da einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Findet ihr das richtig? Oh. Ich glaube, wir haben uns verirrt hier. Bitte schön.
Nach Gesetz nicht.
Ja. Nach dem Gesetz nicht. Aber Gott tat das dem Gesetz Unmögliche, hat Gott auf Golgatha Vollmacht getan. Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Aber was hat es ihn gekostet? Alles. Alles. Und auf der einen Seite, der eine, der für alle gestorben ist, hat der ein Gewicht. Also er ist nun auf einer Seite der Waage, auf der Waagschale, Jesus Christus, der Sohn Gottes, des Menschen Sohn. Wie viel darf ich jetzt auf der anderen Seite platzieren? Alle anderen, die ganze Schöpfung, und was passiert? Die ganze Schöpfung fliegt noch hoch. Gar kein Vergleich. Gar kein Vergleich. So.
Darf ich bei dem schönen Wort, das wir gerade hörten, von diesem aus dem ersten Timotheusbrief noch den nächsten kleinen Nachsatz lesen? Das heißt also, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Nun heißt es weiter, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Der Elberfeld hat und sieht in die Fußnote, dann heißt es genau, wovon das Zeugnis zu seinen Zeiten verkündigt werden sollte.
Genau wie Paulus schreibt, wie in Adam alle sterben, werden in Christo alle lebendig gemacht, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung zu verschiedenen Zeiten. Genau. Lösegeld. Wer verlangt ein Lösegeld? Kommt heutzutage so etwas auch noch vor? Aha, wir sind ja da ganz Fachleute geworden. Wer verlangt ein Lösegeld? Etwa der rechtmäßige Besitzer. Da kommt ja gar nicht in Frage. Ne? Was sind denn das für Typen, die ein Lösegeld fordern? Ungefähr so, wie die Brüder sich bei Josef in Ägypten vorgestellt haben. Nein, nein, wir sind keine Kundschafter, deine Knechte sind redliche Leute. Können wirklich redliche Leute irgendein Lösegeld verlangen? Nur Piraten, nicht? Entschuldigt. Ich entschuldige mich vor der unsichtbaren Welt, wenn ich gesagt habe, nur Piraten. Satan forderte die Seele des Heiligen Gottes für den Fall, dass er von seinem Rechtsanspruch, den Gott ihm gegeben hatte, am Anfang, als er geschaffen wurde, als schirmender Cherub über das ganze Weltall, das erschaffen, für die Zeiten der Zeitalter, soll ich zuvor von diesem Recht zurücktreten, dann nur unter der Bedingung, jetzt kommt die Forderung des Lösegeldes, nicht, dass ich die mir verhaftete, in meiner Gewalt umklammerte Schöpfung freigebe. Das ist doch die Sache eines, der ein Lösegeld fordert. Nur dann, wenn die Seele des Heiligen Gottes in meine Gewalt kommt. Na bitte. Oh. Ja, was heißt das? Sind wir jetzt etwa dort angekommen, dass der Geist, der uns gegeben ist, wie viel erforscht? Alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Bitte. Da sind wir jetzt angekommen. Was heißt das? Dass in den Augen des Widerwirkers, des Dazwischenwerfers, Satan, Teufel genannt, die Seele des einen Heiligen Gottes mehr wert ist als die ganze Schöpfung. Haben wir verstanden? Wenn nicht, macht's auch nicht. Dann ist alles reißen. Das Lösegeld, das ein Pirat fordert, ist in seinen Augen immer mehr wert als das Opfer, das er in seiner Klammer hat. Hat also der Begriff Seele einen Wert?
So haben wir angefangen. Ganz gewaltig. Und die, an dieser Seele hat der Vater sein Wohlgefallen. Lesen wir immer. An dessen Seele, mein geliebter Sohn, an dessen Seele ich Wohlgefallen habe. Und, ja, wer bezahlt denn das Lösegeld? Die Seele Jesu ist ja das Lösegeld. Ja, sein Geist ist bereit, seine Seele als Lösegeld zur Verfügung zu stellen. Insofern richtig, aber
bereit, ein Lösegeld zu bezahlen, natürlich meistens über Forderung, ist der, der das umklammerte Opfer lieb hat. Hat Gott die Welt also geliebt? Ah, so. Ich mache jetzt da, ich hoffe geistlicherweise Kurzschluss, indem ich sage, ja, dass die Seele Jesu als Lösegeld vom Vater, der Vater war bereit, die Seele als Lösegeld auszuhändigen, weil er wusste, der Empfänger hat sie, seine Forderung ist erfüllt, die Rechtslage ist klar, die neue, aber er kann sie nicht halten. Wäre hier viel zu sagen, das wäre ein Thema für sich. Beachten wir, ah ja, wie lange und wie verbreitet ist die Auffassung oder die Meinung unter den Gläubigen? Christus sei gestorben, weil der Vater das gefordert hat von ihm. Nur wenn du stirbst für die Schöpfung, dann kann ich mich der Schöpfung wieder erbarmen. Bitte. Das ist weiter verbreitet. Ich meine, alles sei richtig. Wie wenn Gott es wäre, der das Lösegeld gefordert hat. Oh, furchtbar. Furchtbar. Ja. Sind Dinge vielleicht nicht nur im Allerheiligsten zu Hause, sondern droben, droben. Nicht mehr in dieser Schöpfung. Ja, es droben alles nach dem Vorsatz Gottes genau erforscht, überdacht und dann vollkommenerweise festgelegt worden. Sich selbst als Lösegeld dahingegeben für alle. Jetzt kommt der Augenblick der Auferstehung. Sein Leib noch im Grab, seine Seele noch im Scheol, sein Geist beim Vater und schon zu den Geistern im Gefängnis, in den Tagen Noahs, zu gehorsam waren. Und jetzt kommt das Gewaltige. Als was wurde der Leib Jesu ins Grab gelegt? War da schon etwas anderes an seinem Leibe als die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, als ein Sklav gelegt wurde? Nein, das war doch genau das. Was geschah? Was geschah dann, als sein Leib ins Grab gelegt war? Ein Riesenstein war die Öffnung gewälzt. Und was geschah dann noch? Bitte. Das Grab, der vorgewälzte Stein wurde versiegelt. Wer hat den Antrag zu dieser Versiegelung gestellt? Mal die Jünger nicht da. Bitte, ja. Die Erzfeinde Jesu. Und wer ist der Erzfeind? Ja. Waren sie von ihm inspiriert? Alle die Feinde Jesu. Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert, sagt Jesus. Ganz klar.
Aber warum weise ich jetzt darauf hin? Ich darf es nur aussprechen, darauf hinweisen. Hesekiel 28 beschreibt einen König von Tyrus, vorerst einen Menschen, dem Gott gewaltige Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben hat. Aber dieser König von Tyrus ist ein Mensch, wie wir, aber ein hochgestellter König mit gewaltiger Macht. Den setzt jetzt Gott vor unsere Augen, aber bitte nur als Modell für einen, für unsere Augen und für unser Fassungsvermögen übergewaltigen Fürsten, für Satan. Und zwar nicht für Satan als Satan, sondern was er, als was er geschaffen worden war. Da lesen wir von dem König von Tyrus. Schlagen wir schnell auf. Ich kann das noch kürzer machen. Also, Hesekiel 28. König von Tyrus, vorerst ein Mensch wie wir, nur in königlicher Hoheit, in großer Machtstellung, hat von dort aus das Mittelmeer beherrscht. Und da lesen wir. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus. Wie sieht der Geist Gottes diesen König von Tyrus an für uns? Sprich zu ihm. So spricht der Herr, Jehova, der du das Bild der Vollendung warst. Finden wir das nicht ein wenig übertrieben, wenn wir beim König von Tyrus hängen bleiben? Ein bisschen schon. Der du das Bild der Vollendung warst. Aber was steht im Hebräischen da? Hilberfelder richtig unten vermerkt. Der du die Vollendung versiegelt hast. Oh. Haben wir schon? Wer war der Ursächer, dass das Grab Jesu versiegelt worden ist? Satan. Eben hat Jesus geschrien, es ist vollbracht. Was? Die Grundlegung für eine ganze neue herrliche Schöpfung. Und wer versiegelt? Satan. Oh. Hat Gott wieder mal einen erwischt? Wieder mal einen erwischt? In seiner Weisheit? Seiner Klugheit? Aber nicht genug. Der durch die Vollendung versiegelt hast, so beginnt es. Voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Bitte. König von Tyrus, ja, der hat sich schon zu einem Park gehabt, nicht? Aber nicht im Garten Gottes. Aber war der, ja, jetzt noch weiterlesen, ganz kurz. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, allerlei Edelgestein war deine Decke. Jetzt kommen Dinge zum Verwechseln mit dem Brustschild des Hohen Priesters nach dem Gesetz. Und dann, an dem Tage, Ende von Vers 13, da du geschaffen wurdest, ja, wurde denn der König von Tyrus überhaupt geschaffen? Aha, merken wir. Wenn ich als Architekt meinem Auftraggeber ein Modell mache für seine zukünftige Villa, warum? Ich habe gemerkt, er versteht meine Pläne nicht. Ne? Versteht er dann das Modell ein bisschen? Aha. So. Jetzt sage ich ihm, Herr Sozo, sehen Sie, das ist jetzt Ihr Haus. Stimmt's? Was? Jetzt kann man auch sagen, ja. Er versteht mich. Das ist nicht sein Haus, aber er weist mit seinem Finger, ich weise mit meinem Finger auf das Modell und sage, das ist Ihr Haus. Nur ein Modell. Dann sage ich, also, das ist das Hauptgebäude, Nebengebäude, Garage, Gemüsegarten, Blumengarten, ein Schmiedeisentor, eine Eichentür. Dabei ist alles nur Pappdecken. Ne? So. Aha. Gebraucht Gott Modelle, um uns, die wir unsere zukünftigen göttlichen Wohnungen
weder sehen noch verstehen können, Modelle. Braucht er Modelle für Christus? Darf er sich erlauben, Modelle für unsichtbare Art eben verwenden, für den Gegenspieler? Selbstverständlich. Also, jetzt verstehen wir, nur Modelle. Verstehen wir? Da du geschaffen wurdest, was war da? Da wurden die bereitet. Du warst ein schirmender, Achtung, gesalter Kerl. Schirmender ging noch nicht. Dazu hatte Gott ihn geschaffen. Gesalbt, was heißt denn das? Griechisch Christus, hebräisch Messias. Aber es hört dann noch langsam alles auf. Ne? Aber bei uns. Aber nein, jetzt wird es erst anfangen, unserem Gott ins Herz schauen zu können. Wird erst anfangen. Du warst ein schirmender, gesalbter Kerl. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berge. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Was heißt denn Seraphim? Das ist einfach die feurigen. Steine sind Engel. Holz sind Menschen. Dürres Holz und grünes Holz. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden bist. Ist das klar? Sofort eingesetzt. Als schirmender, gesalbter Kerl. Wo sind Cherubim aufgestellt im Weltall? In den Tempeln Gottes und schon in der Stiftshütte des Mose im Allerheiligsten. Und die Cherubim in den Himmeln, im himmlischen Jerusalem, im Tempel in Jerusalem, im Himmel, im Allerheiligsten, der Gegenwart Gottes. Bis Unrecht in dir gefunden wurde. Und so weiter und so weiter. Und Vers 16 Mitte. Und du sündigtest und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Kerl, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben und so weiter. Durch die Menge deiner Missetaten, in der Unrechtlichkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Also war er in Heiligtümern Gottes. Ja. Verstehen wir jetzt, dass Michael nicht wagte, ein einziges lästerndes Wort gegenüber Satan auszusprechen. Dieser Majestät. Und wie geruht Gott ihm, diesen ehemaligen schirmenden, gesalbten Kerl, bis heute noch mit was für Ehrentiteln zu beehren? Er ist der Gott und Fürst dieses Zeitalters. Was ist das für ein Wort? Er ist der Gott. Genau das gleiche Wort, wie unser Gott sich Gott nennen lässt und Gott ist. Theos heißt im Griechischen Gott. Und Satan ist der Theos und Achon. Und nach Theos kommt in der Würdenreihe direkt Achon und Fürst. Er ist der Gott dieses Zeitalters und der Fürst der ganzen Schöpfung. Achon. Mit Ache, Anfang, Achon, Erstlingsgeschöpf. Du warst der Anfang der Wege Gottes. Der Weg Gottes ist Christus. Ich bin der Weg. Und das erste Geschöpf Gottes in Herrlichkeit. Schirmender Kerl. Du warst, das lesen wir bei Hiob, der Anfang der Wege Gottes. Jetzt verzweigen sich die Wege vom einen Weg hinweg auf alle Irrwege. So. Auferstehung. Im Grabe der Leib. Hinter dieser Versiegelung, die der Feind bewerkstelligen ließ, geschah nun was. War da Gott in Verlegenheit? Wegen dieser Versiegelung sagt, großartig, jetzt kann mich niemand stören, was zu tun. Dafür zu sorgen, dass hinter der Versiegelung dieses Grabes
dieses Fleisch meines geliebten Sohnes nicht der Verwesung verfällt, sondern in der Kraft jetzt des neuen Lebens, das Gott gewonnen hat durch Tod und Begraben dieses Weizenkorns, nicht, das jetzt in der Erde erstorben ist, nicht, bringt es viel vor. So. Verwandle Gott im Grabe während den 3 Tagen und Nächten, verwandelt er das an für sich verderbliche Fleisch durch die Kraft eines unauflöslichen Lebens in die Gottesgestalt, die er jetzt hat, ein unauflösliches Auferstehungsleben, und seine Seele kehrt zurück aus dem Stecken, von Gott gerufen. So wunderbare Stellen da in Bezug auf seine Seele. Petrus ergreift das heraus. Du wirst meine Seele nicht dem Scheol zurücklassen, noch wirst du zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe, hat David geschrieben. Nicht? Und Petrus sagt, Brüder, Väter, lasst mich mit Freimütigkeit zu euch reden, ist etwa David selber nicht gestorben? Also muss der hier angeredet ist, wer sein? Nur der Messias, nur der Heilige Gottes.
Der sagt sogar, David sah die Verwesung.
Bitte? Bitte, lasst mich freimütig zu euch reden, David sah die Verwesung. Ja. Aber David wurde auch genannt, der Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht. Da war er aber auch nur Modell für wen? Ja. Für den einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und der hat die Verwesung nicht gesehen. Und die Seele kehrt zurück. Und der Geist, Gott, der Geist Jesu Christi, jetzt von Gott vereint und erscheint an dem neuen Tag der Auferstehung. Von niemand gesehen. Doch kostbar. Wie sah der Augenblick aus, als Christus, der Leib des Christus im Grabe belegt wurde? Der Stein weggewälzt. Jetzt kommen die Frauen. Die gehen jetzt von zu Hause weg, als es noch dunkel war. Und wie sie am Grab ankommen, lesen wir, da war die Sonne schon aufgegangen. Was heißt das? Auferstehen. So. Und die Frauen waren ja nicht etwa da ins Grab hineinzuschauen. Nicht? Die waren erstaunt, dass der Stein nicht mehr da war. Kehren zurück und sagen den Brüdern. Und jetzt aber Petrus und der Johannes. Wer ist der Schnellere? Johannes, gut, zuerst da. Aber der hat Angst, der geht nicht hin. Aber der Petrus, ne? Ich schwöre, ich bin verflucht, wenn ich diesen Menschen kenne, ich schwöre. Erinnern wir uns noch. Und dann kräht er an. Jetzt sei der Meister auferstanden. Begreifen wir den Petrus. Ne? Und der wagt was? Hineinzugehen. Und sich umzuschauen. Was sieht der? Da, wo der Leib lag, zu seinen Füßen ein Engel in Weiß, und zu seinen Häupten ein Engel in Weiß. Und jetzt das Wort des Paulus, der Sühnedeckel, welcher die Erlösung in Christo darstellt. An einem Ende des Sühnedeckels ist ein Kerub, und am anderen Ende auch. Was hat also Gott gemacht? Er, der zwischen den Cherubim kommt, hat sein Allerheiligstes wohin getragen. Nicht nur in die Finsternis dieser Welt, sondern genau ins Gegenteil vom Allerheiligsten der Gegenwart Gottes. Dort, wo Todesgeruch weht, ist das im Grab normalerweise der Fall. Hat Gott sich im Allerheiligsten dorthin gestellt, wo alle Sünder nach dem Gesetz enden müssen. Im Tod, im Grab. Und wir sind mit Christus begraben worden. Begraben in der allerheiligsten Gegenwart Gottes. Und da eins gemacht mit ihm. Und dort hat Gott schon den neuen Mensch mit uns im Grabe dort versiegelt. in der Verborgenheit, unserem neuen Menschen, mit ihm.
Wie wir gestern gehört haben, nach dem jetzigen Menschenbestand, alle in den Lenden Adams waren. Alle werden. So sind wir jetzt als wiedergeborene Menschen in dessen Lenden. Des zweiten Adam, des letzten Menschen. Sind wir da gut aufgehoben? Als Glieder seines Leibes. Als Glieder seines Leibes. Lebendig gemacht. Und als Mensch ist er von Gott auferweckt worden, Menschensohn, als Menschensohn auferstanden und als Menschensohn lebendig gemacht. Und na, noch eine Kleinigkeit, die hierher gehört. Nein. Die Maria Magdalena kommt traurig. Begegnet einem, gemeint, das sei der Gärtner vom Friedhof. Hat sie recht gesehen?
Ja
und nein. Ja und nein. Ha. Wer pflanzte denn den ersten Garten, nachdem er den Menschen geschaffen hat und setzte den Menschen in den Garten? War das ein schöner Garten? Nein. Das ist ein schöner Garten, gar nicht der richtige Ausdruck. War ein Paradies. Was diese Maria Magdalena einmal erleben kann, dass ihre Meinung weit übertroffen wird, was sie einmal sehen, erkennen wird. Es ist der Gärtner. Es ist der. Bleiben wir. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Nur im Betangere. Was geschieht? Am gleichen Abend. Die Jünger treten herzu. Du bist wirklich? Ja, bitte. Du passt mich hier und hier. Habt ihr was zu essen? Jawohl. Konnten Sie ihn jetzt befasten?
Ja.
Am gleichen Abend. Also was war dazwischen durchgesehen? Er war aufgefahren zu seinem Vater. Wie weit? Durch alle Himmel hindurch. Über alle Himmel. Wurde vom Vater empfangen. Zur Rechten der Majestät gesetzt. Und schon ist er wieder wo? Da unten. Aber ist er in dem Moment, als seine Jünger seine Hände und Füße betasteten, nicht mehr da oben? Gleichzeitig. Es ist er der, der das All erfüllt. Und begegnet einem jeden genauso. Dem Juden als Jude, dem Schaffhauser als Schaffhauser. Wir haben verstanden. Ganz wunderbar. Jederzeit und wir mit ihm versetzt, verwandelt. Jetzt alles dem Geiste nach bei uns lebendig gemacht und dann haben wir gelernt, wer nun seine Seele dahin geht, verliert, nicht irgendwie, sondern an ihm verliert, der zeugt sie ins Leben statt von Jesus. Und jetzt verstehen wir und schließe ich damit. So steht nun fest in einem Geiste, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. Und wie das im Einzelnen praktisch zugeht, mit einer Seele mitzukämpfen, haben wir gelernt. Wir waren nicht nur willig, euch das Evangelium Gottes darzureichen, sondern wir haben euch unsere eigenen Seelen dargereicht. Und wie geht das zu? Ihr seid uns lieb geworden. Wir sehnen uns nach euch. Und wie eine Mutter das nährende Kindlein liebt und pflegt. So und damit schließe ich. Ein jeden von euch, während unsere Hände arbeiteten für unseren eigenen Bedarf, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Amen. weiterführen, Jesus nach Leib, Seele und Geist dürfen wir ihn begleiten, bis er mit seiner Auferstehung, seiner Lebendigmachung und Himmelfahrt und beachten noch einmal, dass Gott den 12 Jüngern, nachmaligen Aposteln, als Söhne Israel, die einmal die 12 Stämme Israels richten werden, ihren Verheißungen entsprechen und ihren Ordnungen entsprechen. Ihnen zulieb hat sich Jesus, obwohl er schon vollkommen verklärt beim Vater war, nach Leib, Seele und Geist in eine Herrlichkeit versetzt worden ist, die er vor seiner Menschwerdung und vor seinem Tod und vor seiner Auferstehung nicht hatte, eine Herrlichkeit. Salomo sagt, das Ende einer Sache ist immer größer, wunderbarer, herrlicher als ihr Anfang. So arbeitet Gott. Bruder Schumacher hat ja darauf schon deutlich nicht nur hingewiesen, sondern mindestens ein entsprechendes Schriftzeugnis angeführt. Und nun schlagen wir auf Epheser 4. Denn während er den Jüngern die 40 Tage, wir denken an die 40 Tage Mose auf dem Sinai, die 40 Tage und Nächte der Versuchung Jesu, die 40 Jahre Wüstenwanderung und diese 40 Jahre Wüstenwanderung und die Gesetzgebung am Sinai im Begriff werden im Glaubenskapitel Hebräer 11 genauso übergangen wie von Paulus die 40 Tage von Golgatha bis Himmelfahrt übergangen werden. Warum? Weil es sich hier um israelische Ordnungen handelt für die 12 und für die 12 Stämme. Die 12 haben, was die Himmelfahrt Jesu betrifft, noch mit diesen Augen gesehen, aber er entschwand zusehends vor ihren Augen, indem er von einer Wolke aufgenommen wurde. Verschwand er vor ihren Augen. Was geschieht jetzt? Jetzt hat Gott dem Apostel Paulus, diesen Sonderling, will ich einmal sagen, Sonderapostel, die Augen wofür geöffnet? Was dann geschah, als die Augen der 12 nicht mehr weiter sahen? Darf ich so sagen? Ganz klar. Da schaute er ihm durch Offenbarung Jesu Christi aus der Herrlichkeit, wie er durch alle Himmel hindurchfuhr und sich in der Höhe droben, über allen Himmeln, außerhalb dieser Schöpfung, zur Rechten der Majestät niedergesetzt hat. Droben in der Höhe, nicht in den Himmel. Himmel und die Erde werden ja vergehen, bitte. Nun, die 40 Tage, oder Schumacher hat die Stelle gelesen, im ersten Kapitel des Epheserbriefs, dass Paulus spricht vom Tod Jesu Christi und dann gerade von seiner von Gott, durch die Kraft Gottes, durch alle Himmel in die Höhe, in das obere Heiligtum versetzt worden ist, das nicht mit Händen Gottes gemacht ist, also das heißt, sagt die Schrift, nicht von dieser Schöpfung ist Christus in ein Heiligtum eingegangen, das nicht von dieser Schöpfung ist, weder von diesem Himmel noch von dieser Erde. Und die ganze Schöpfung Gottes ist ja das Werk seiner Hände, so lesen wir ja immer wieder.
Und das Heiligtum, in das Jesus Christus eingegangen ist, ist nicht mit Händen Gottes gemacht, das heißt, ist nicht von dieser Schöpfung. Stimmt, tadellos überein mit Jesus. Er, der dort wohnt, in einem Licht wohnt, wo niemand zukommt, mit dem Vater. Er thront hier in den Himmel. Aber er wohnt draußen in einem Licht, in der wirklichen Unendlichkeit, wo niemand zukommt. Und dorthin hat Gott uns mit ihm hindurchgeführt, versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, in ein Heiligtum nicht mit Händen gemacht, das nicht von dieser Schöpfung ist. Er kam in den Kosmos, in dieses Weltall hinein und spricht, hier angekommen, mein Reich ist nicht von diesem Weltall. Kosmos ist Weltall. Aha. Und da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, und dass er wieder aus diesem Weltall, aus diesem Kosmos hinaus zurückkehren werde zum Vater, in die Gottesunendlichkeit, in das unzugängliche Licht, aus dem er gekommen ist, und die Finsternis dieser Welt, hat Gott uns mit ihm identifiziert, unser alter Mensch mit gekreuzigt, mit gestorben, mit begraben lassen, mit Christus. Und mit ihm verwandelt, lebendig gemacht, auferweckt, auferstehen lassen, mit ihm versetzt, hinauf über alles, über alle Himmel. Dabei sitzen wir so schön sicher hier. Nein, wir sind versetzt in die Ruhe Gottes, in die Vollendung, im Geiste der Wahrheit Gottes. Und jetzt lesen wir also noch das Wort zurück, Hebräer 11, Glaubenskapitel. Da geht es, durch Glauben hat Mose sie aus Ägypten geführt. So. Und was ist das nächste Wort? Durch Glauben führte Josua sie ins Land der Verheißung. Was ist in diesem Glaubenskapitel übersprungen? Die 40 Jahre, samt der Gesetzgebung, wenn wir lesen, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Also war der Schreiber konsequent im Glaubenskapitel? Sehen wir, das sind so saubere, einmalige, mathematische Präzisionen in unserer Bibel, die nur der Geist Gottes so hinsetzen kann, ordnen kann, in seine Worte festlegen kann und das Schwerste für ihn, und solche Dinge verständlich machen kann. So, Epheser 4. Vers 7. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. Also, wer von uns gehört nicht zu jedem Einzelnen? Die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. Nach dem Maße des Geschenkes des Christus. Ich habe gerade am Tisch noch erklären dürfen, jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. Also, wer von uns gehört nicht zu jedem Einzelnen? Die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. Nach dem Maße des Geschenkes des Christus. Ich habe gerade am Tisch noch erklären dürfen, ein Geschenk ist in dem Augenblick kein Geschenk mehr, wenn es übergeben wird, das Geschenk, mit der Bemerkung, aber selbstverständlich nur unter der Bedingung. Schon klar. Ne? Sollte er, Gott, aber bitte nur er selbst, uns in Christo nicht, also betonen wir einmal zuerst, alles schenken, Also was ist ausgenommen? Nichts. Und jetzt betonen wir, sollte er uns in Christo nicht alles schenken, unter welchen Vorbedingungen? Dann ist das Geschenk kein Geschenk mehr und dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Die Sache klar. Ja, jetzt mal im Moment, nicht? Haben wir es erfasst. Aber bitte jetzt in der Praxis glaubensmäßig einüben, dass Gnade nur dann Gnade ist, wenn kein Jota vom Gesetz darin gefunden wird. So, natürlich stehen bleiben. Geschenk Gottes, Gnade des Christus, jedem Einzelnen von uns. Darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt. Haben wir heute Nachmittag gehört. Und den Menschen Gaben, Geschenke gegeben. Das aber, er ist hinaufgestiegen. Was ist es anders? Ich übersetze mal so. Das aber, er ist hinaufgestiegen. Was hat das als selbstverständliche Voraussetzung? Dass er vorher, der Thron war, hinabgestiegen ist. Dass aber er ist hinaufgestiegen, was ist es anders als, dass er auch hinabgestiegen ist, wie weit? In die unteren Teile der Erde, oder mit den Worten Jesu, ins Herz der Erde. Oder mit den Worten Nehemias bis zur Drachenquelle vorgestoßen, bis ins Herz Satans. Was seine Seele betrifft, haben wir gelernt. Dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, soweit, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, was? Bis in die Himmel. Was? Auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel hinaus. So müssen wir lesen. Griechisch übersetzt. Salomo spricht von den Himmeln Mehrzahl und aller Himmel Himmel. Ich darf kleine Zwischenbemerkung machen. Morgen rühre mich nicht an, am Abend bitte betaste mich. War schon mein Vater gewesen. Da ist Lichtgeschwindigkeit noch ein Schneckentempo. Nur so nebenbei. Wie viele Äonen braucht Gott, um diesen Leib der Niedrigkeit in die Gleichförmigkeit des Leibes seiner Herrlichkeit zu verwandeln?
Einen
Augenblick.
Halleluja!
Hallo, gut, dass du da bist. Nein, sehr gut. Mir sogar wohlgefällig. So ist noch nicht ganz vollkommen. Nicht? Also. Hinaufgestiegen über alle Himmel, auf dass er alles erfüllte. Aha. Und er hat jetzt von dieser Herrlichkeit aus die Dienste der Apostel, der Propheten, der Evangelisten, der Hirten, der Lehrer gegeben, zwecks Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Hat jeder von uns eine ganz persönliche Gnadengabe nach dem Maße der Gabe des Christus. Genügt aber noch nicht. Hebräer, nehmen wir es mal den Kapitel nach. Hebräer 4, Vers 14 vorerst. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, aha. Wenn er durch die Himmel gegangen ist, dann darf ich sagen, biblisch richtig, dann ist er an einem Punkt am Ende aller Himmel angekommen vorerst. Ist er dann da stehen geblieben? Haben wir schon gehört, Epheser 4. Aber er ist durch alle Himmel gegangen. Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Bei uns kommt es dann zur Sünde. Aber er wurde in gleicher Weise versucht wie wir. Nur immer konnte er Nein sagen. Und weg Satan. Und es geschah. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen. Wann? Bei welcher Gelegenheit?
Rechtzeitigen Hilfe.
Aha, das kommt doch. Barmherzigkeit empfangen, nur Barmherzigkeit. In jedem Augenblick, wo wir kommen. Dem jedes Mal das Herz bricht. Wie geht's weiter?
Wir kommen
oder kommen nicht. Ne? Wunderbar. Hier wieder ein Spruch Salomos. Erkenne den Herrn, sagt jetzt zuerst mal verkehrt, auf allen deinen guten Wegen oder gut gelungenen Werken. Nein. Erkenne den Herrn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Also wenn er meine Pfade gerade machen muss, wie waren die denn vorher? Aha. Was heißt das? Darf ich also auch im Augenblick, wo ich erschrecke, aber das war, jetzt bin ich aber auf dem krummen Pfad. Was mache ich jetzt? Gehe zurück, frisiere mich ein bisschen, putze den Fleck schnell weg und dann jetzt sage, lieber Herr. Dann sagt er, wer du Heuchler. Dann hat er kein Wohlgefallen an mir. Das ist für ihn ein Herzerei. Nein. Wenn ich erschrecke auf Krumm und Pfad, was mache ich? Herr, hier bin ich. Genauso und wo ich bin. Ja. Ich demütige mich darunter, so ist es und nicht anders. Und jetzt? Jetzt darf ich sagen, wenn ich gefragt wurde, Bruder Muhl, wo nimmst du die Zeit her, diese Dinge zu darzustellen oder zu erkennen und so weiter? Wie machst du das? Das sage ich gleich selber nicht. Ich weiß nur in früheren Jahren, dass es nicht selten vorkam, so nachts 11 Uhr, sagte meine Frau, so jetzt wäre es wieder mal Zeit. Nein. Ja, was hat sie dann gemacht? Die Sicherung herausgedreht. Also. Das darf ich noch sagen, aber jetzt das Geistliche. Woher? Gerade dann, wenn ich mich dem Herrn genauso stellte, wie ich war und was passiert war, oder ja, wie ich war und an dem Ort, wo es war. Super, hier bin ich. So. Habe ich den Ohren und Augen des Herzens getraut? Hat er mir Dinge gezeigt? Sagt er was? Jetzt, nachdem ich lange geforscht hatte und keine Antwort hatte. Wem gibt der Herr Gnade? Zuerst den Hochmütigen, nicht? Dann lange niemand mehr. Ja. Den Demütigen. Also gerade, wenn ich in meinen Augen am unwürdigsten war, vom Herrn eine besondere Gnade zu empfangen. Genau dann habe ich die Dinge empfangen dürfen. Genau dann. So. Lohnt es sich also, sich genau dem Herrn zu stellen. Und wenn ich sagen würde, wie die Geliebte im Hohen Lied, sehet mich nicht an, Töchter Jerusalems, weil ich schwarz, schwarz bin. So heißen wir Hebräisch. denn ich bin in Augen Salomos, des Friedefürsten, ich bin schwarz, schwarz, stimmt, aber in seinen Augen bin ich lieblich, angenehm, wohlgefällig. So. Nämlich, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen, augenblicklich, und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Kommt es darauf an, manchmal, dass die Hilfe rechtzeitig kommt? Überhaupt immer. Also beides haben wir. Barmherzigkeit jederzeit, ohne Bedingung. Ohne Bedingung. Deshalb heißt es hier, wie sollen wir hinzutreten? Mit Freimütigkeit, weil wir vorher schon wissen, unser Gott kann nicht anders als. Wir in seiner Barmherzigkeit begegnen. Das andere darf ich jetzt gar nicht laut sagen. Deshalb flüstere ich es nur. Wir dürfen es ja mit einem Gott zu tun haben, der in seiner Liebe das Böse gar nicht zurechnet. Wer kann das fassen? Ich auch noch nicht ganz, aber es ist so. Engel und Menschen rechnen Böses maximal zu. Das kann unser Gott nicht, weil er auf Golgatha, was ihn betrifft, schon vor Grundlegung der Welt abgerechnet hat. Mit allen Problemen. Das kann er gar nicht. Böses zurechnen, nachdem ja alles schon wohin gelegt worden ist. Alles. Also, dürfen wir alle Zeit mit Freimütigkeit erkenne den Herrn auf wie viel mit seinen Wegen, von meinen Wegen, ja, auf allen deinen Wegen, und er wird gerade machen deine Pfade. Und jetzt kommt Hebräer 7, Vers 26. Wieder ist der hohe Priester vor unseren Augen, denn ein solcher hoher Priester geziemte uns, heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Das ist schon der wievielte Zeuge? Der dritte. Und jetzt lassen wir uns aus dem Alten Testament noch etliche Zeugen in dieser Hinsicht vorführen. Und zwar nehmen wir Psalm 8, Vers 1. Elberfelder Vers 1, Luther Vers 2. Jehova, unser Herr, wie herrlich ist dein Name, erstens auf der ganzen Erde, der du deine Majestät gestellt hast über die Himmel hinaus. Aha. Die Majestät Gottes über die Himmel, in dem Licht, wo niemand zukommt. Ist noch niemand in dieses Licht vorgedrungen bis heute? Nein, vorgedrungen ist niemand. Aber wir alle sind versetzt mitten in dieses unzugängliche Licht, bitte. Denn unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. In dem Gott drin, mit Christo, der in einem Licht wohnt, wo niemand zukommt. Gibt es Geheimnisse Gottes? Gibt es Geheimnisse Jesu Christi? Ja. Was ist mit denen in Bezug auf uns? Die sind genauso in Gott verborgen, wie wir in Gott, mit Christo in Gott verborgen sind. Was heißt das auf Deutsch? Gott hat uns in seine persönlichen Schatzkammern hineinversetzt, wo alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis Gottes verborgen sind. In Gott. Unser Leben ist wie Christus verborgen in Gott. Wir sind mitten in der unaussprechlichen Schatzkammer Gottes. Der Geheimnisse Gottes sind wir zu Hause. Mittendrin. Wir brauchen uns also nur umzusehen und uns die Schätze nennen, zeigen und erklären zu lassen, offenbaren zu lassen. Das war Psalm 8. Psalm 108, Vers 4. Denn groß ist deine Güte über die Himmel hinaus und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Jetzt sind wir über die Himmel versetzt. Mit Christus verborgen in Gott ist da seine Güte immer noch. Nein, nicht nur immer noch, sondern da ist die Quelle der Güte Gottes in seinem Herzen. Denn groß ist deine Güte über die Himmel hinaus. Ich füge ein anderes Psalmwort hinzu, das heißt, deine Güte, o Gott, ist besser als Leben. Ist der Begriff oder das, was Leben bedeutet, vor Gott etwas sehr Erwünschenswertes und Wichtiges. Es ist beinahe das Größte, was es gibt. Nun sagt uns der Geist Gottes, seine Güte sei noch besser als Leben. Das heißt wieder anders ausgedrückt, ich würde, wenn ich nicht immer gütig sein dürfte, was sage ich jetzt, Bezug auf Gott, dann würde ich lieber gar nicht leben. Aber die Güte Gottes besser ist als Leben. Bitte. Wie lange dauert denn die Güte Gottes? Hat die Güte Gottes aufgehört, als er die 10 Plagen in Ägypten durchführte? Gegenüber den Ägyptern, meine ich. Wie? Kennen wir den Psalm? Er sandte Hundsfliegen in Ägypten, denn seine Güte währte ewig. Er ließ Frösche heraus, denn seine Güte währte ewig. Bei allen 10 Plagen. Also, es hört ja alles auf, so langsam. Ja, unsere Frömmigkeit, die darf mal gründlich, dürfen wir begraben und uns die Herrlichkeit unseres Gottes schenken lassen. Deine Güte größer, als besser als Leben, geht über die Himmel hinaus. Wiederum. Psalm 113, Vers 6. So reicht es dann. Der sich herabneigt auf die Himmel, um auf die Erde zu schauen. Wenn sich Gott also auf die Himmel herabneigt, ist er dann ein wenig höher. Gibt es ja. Gott empfängt Lob, ein anderes Wort, von den Himmeln her. Bitte, wo ist er dann? Nicht in den Himmel. Draußen. In der wirklichen Unendlichkeit. Gott allein bewohnt und beherrscht die wirkliche Unendlichkeit nach Raum und Zeit. Er allein Unsterblichkeit, Unverwesentlichkeit, ohne Anfang und ohne Ende. Er allein. So groß. Mit diesem Gott dürfen wir es zu tun haben. Und nun, im Auferstehungskapitel haben wir vor uns, also 1. Korinther 15, ein einschneidendes Wort in besonderer Weise, 1. Korinther 15. Wir lesen die Verse, da ist eben die Rede von der Entrückung. Jetzt lesen wir entsprechende ergänzende Begründungen oder Ergänzungen dazu, Vers 53. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in sie. Wo steht das geschrieben? Unten, Jesaja, was ist 26?
25, 8.
Aber dort steht nicht, verschlungen ist der Tod in sie. Was steht dort? Verschlungen ist der Tod in Ewigkeit. Ja, was stimmt jetzt?
Beides.
Zum Glück beides. Verschlungen ist der Tod in alle Ewigkeit im Sieg. Ja, jetzt frage ich mich aber, und ihr mit mir, ja, wer hat denn den Tod verschlungen?
Jesus.
Hm? Er sagt Jesus. Auch einverstanden. Ja, jetzt frage ich aber, wie ging das zu? Wie ging das zu? Er, der Leben in sich selbst hat, der Heilige, der soll den Tod verschlungen.
Vorausschauend schon vor dem Pharao.
Ich weiß jetzt nicht aus der Schule. Nämlich, so, jetzt gehen wir in die Sonntagsschule. Einverstanden? Ja. Denn wir haben schon die dritte Stunde heute und da wollen wir es nicht zu schwer machen. Also, Mose hütet noch die Herde des Jethro am Sinai. Mose, hier bin ich. Ziehe nach Ägypten, führe mein Volk heraus aus der Knechtschaft. Ich, Mose, such, wenn du willst, aber nur nicht mich. Mose, Herr, ich habe doch schon eine schwere Zunge. Mose, was ist in deiner Hand? Stab. Wirklich Stab. Wirf ihn auf die Erde. Mose wirft ihn auf die Erde. Was passiert? Im Moment, wo dieser Hirtenstab des Mose die Erde berührt, verwandelt sich dieser Stab in eine Schlange. In eine so reale Schlange, dass was geschieht? Mose, der vor ihr flieht. Und was sagt Gott? Mose, ja, bitte schön. Jetzt ergreifst du die Schlange an ihrem Schwanzende. Ne? Oh, das ist so eine Sache. Und Mose ergreift die Schlange an ihrem Schwanzende. Also wir sind jetzt in der Sonntagsschule. Ne? Und was passiert jetzt? Wieder sein Stab. Wer von uns aufgeklärten Christen heute glaubt so etwas? Ah, jetzt, nicht nur Halbmacht, Bauer, so, nicht nur Halbmacht. Hat Gott das geschehen lassen, damit man den Sonntag schön so ein Wundergeschichtlein erzählen kann? Antwort auch. Auch. So. Mose und Aaron ziehen nach Ägypten, stellen sich dem Pharao vor. Im Namen Jehovas, unseres Gottes, lasst mein Volk
die Söhne Israels ziehen. 3 Tage reisen, um dass wir unserem Gott dienen. Aber wer ist der Gott, dem ich gehorchen soll? Und Pharao verhärtete sein Herz gegen diese Aufforderung. Was sagt Mose seinem Bruder Aaron? Er gibt dem Aaron den Stab, seinen Hirtenstab. Wirft ihn auf die Erde. Aaron lässt ihn auf die Erde gleiten. Was passiert? Was passiert? Der Hirtenstab des Mose verwandelt sich nicht in eine Schlange, in einen Drachen. Hebräisch Drachen. Und Pharao und sein Hochstab schlägt zusammen. Im nächsten Moment hat er sich eines Besseren besonnen. Die Hebräer da mit ihren Zauberkünsten, habe ich etwa keine Zauberer? Heran mit, bitte werft eure Zauberstäbe auf den Boden. Bumm. Nicht nur einen. Mehrzahl. Was passiert? Und die Mehrzahl von Zauberstäben der Ägypter verwandelt sich in Drachen. Mehrzahl. Wer triumphiert jetzt? Wer triumphiert jetzt endgültig? Der Pharao und sein Stab und Mose und Aaron. Ne? Also. Aber was passiert jetzt? Während der Hochstab des Pharao triumphiert und Mose und Aaron, meine, jetzt ist aus. Ne? Wo ist der Gott? Wo ist unser Gott? Verschlingt, jetzt sind wir dran, der Drache des Mose, sämtliche Drachen der Ägypter. Ist das ein verschlungen werden? Was passiert jetzt? Mose ergreift seinen Drachen an seinem Schwanz. Und was hat er in seiner Hand? Was? Was? Das hat er nicht nur länger über seinen Hirtenstab, sondern in diesem Stab drin sind ja alle Finsternismächte Ägyptens. Nachdem der Drache des Mose alle Drachen der Ägypter verschlungen hat, ergreift er seinen Drachen. Das sind also alle Drachen, alle Teufelsmächte Ägyptens da drin. Und jetzt ergreift er seinen Drachen, hat ihn in seiner Hand, wieder ein Stab, aber in diesem Stab des Mose sind alle Finsternismächte Ägyptens in der Hand des Mose. Wer lacht jetzt? Nicht nur der Mose und der Aaron, sondern der im Himmel ist. So, haben wir ein Beispiel von einem Verschlungenwerden von grauenhaften Kräften, dass die verschlungen worden sind? Jawohl. So, ja, was heißt das jetzt? Er hat den Tod verschlungen in Sieg in Ewigkeit. Wir haben gehört, er, das heißt der Herr Jesus. Das ist schwer zu erklären. So, jetzt fangen wir von vorn an. Mose, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. Und Aaron ist dein Prophet. Also, wen nimmt jetzt Gott? Mose für wen? Als Modell. Für sich selber. Jetzt erklärt Gott den Mose als Gott. Bitte. Genau, El. Ich habe dich zum El des Pharao gemacht. Und Aaron ist dein Prophet. Also Mose repräsentiert jetzt Gott. Und Aaron die Propheten Gottes. Ja, und jetzt der Hirtenstab in der Hand des Mose. Das hebräische Wort Szepter. Der Stab, der Hirtenstab Gottes.
dem durch welchen er seine Herden weidet, ist dieser große hohe Priester namens Jesus, erstanden in der Hand Gottes. So. Ließ Gott diesen Stab, den Hirten der Schafe, diesen Stab, diesen Hirtenstab, eines Tages auf die Erde gleiten, ihn in ein irdenes Gewand einkleiden, um ihn dann zur Sünde machen zu können. Stimmt's? Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, bitte, also muss des Menschen Sohn erhöht werden und zur Sünde gemacht, bildlich zur Schlange oder zum Drachen gemacht werden. Aha. Jetzt als zur Sünde gemacht, nicht so weit sind wir noch. Das ist so wahr. Nicht? Zur Sünde der ganzen Welt. Deshalb konnte er dann die ganze Sünde der Welt wegnehmen durch sein Opfer. Ganz reale, saubere Dinge. Jetzt war er, hat er sich zur Schlange, zum Drachen machen lassen, zur Sünde. Das heißt nicht nur Sünden. So. Und das geschah jetzt. Jetzt offenbarte Satan, das sind die Zauber der Pharao und die Zauber in Ägypten, alle seine Macht, die Schlachtordnung rings um ihn aufgestellt. So, was geschieht jetzt? Als Heiliger Gottes, der von keiner Sünde wusste, hätte er nie den Tod um alles Todeswesen verschlingen können. Verstehen wir? Aber jetzt zur Sünde gemacht, nicht? Der Stab zu einem Drachen verwandelt, kann jetzt ein Drache andere Drachen verschlingen. Jetzt hat Gott in Christus zur Sünde gemacht, nicht? Die Sünde durch Satan in die Welt gebracht, verschlungen, im Sieg, in Ewigkeit. Ja, was heißt, wie ist das zugegangen? Genau so. Jetzt ist der Hirtenstab des Mose, also der Sohn Gottes, zur Sünde gemacht, da, verschlingt jetzt als solcher, kann er alle anderen Finsternismächte verschlingen. Und was macht jetzt Mose? Gott. Mose steht ja Gott. Er ergreift ihn an seinem Schwanze, was heißt das geistlicherweise? An seinem Ende seines Lebens im Grab. Ergreift der Vater den Stab. Und was ist jetzt? Jetzt hat Gott alle Finsternismächte, die gegen ihn waren, durch den Tod Jesu Christi, in seiner Gewalt, und dieser jetzige Hirtenstab Gottes, der erhöhte Christus, nicht? In ihm sind alle Finsternis- und Todesmächte in verschlungen, und zwar, wenn ich etwas verschlungen habe, wohin kommt es dann? In etwas, was wir vorgestern schon gehört haben. In die Eingeweide. Und was bedeutet das, Vater? Der Barmherzigkeit. Ich habe darauf hingewiesen, die Eingeweide sind das einzige Organ im menschlichen Körper, das fähig ist, verderbliche, verwesliche, tote Dinge zu verwandeln in einen Bestandteil meines Leibes. Stimmt's? Er hat den Tod verschlungen, und jetzt wissen wir, alle Finsternismächte verschlungen. Und jetzt sind alle der Barmherzigkeit Gottes ausgeliefert. Wer hat etwas dagegen? Ich nicht. Ist unser Gott, ist er so klug wie die Schlangen? Nein. Ja, viel klüger. Er erhascht sie in ihrer List. War die Schlange listig? Nein, listiger als er. Aber wer ist noch klüger? Bitte. Das gleiche Wort, sei klug wie die Schlange, finden wir, es waren 10 Jungfrauen, 5 davon waren klug. sei klug geschlagen, das genau gleiche war. Also nun, unser Gott, so wunderbar, so wunderbar. Er hat den Tod verschlungen im Sieg in Ewigkeit. Für immer, ein für allemal. Und wir sind diejenigen, die zuvorderst sind, verwandelt zu Gliedern des Leibes des Christus. Dann machen wir die Allgemeine an. Was sind denn das für Dinge? Genau das, was Paulus so sonderbarerweise, wo steht das Kapitel, wo er den menschlichen Leib als Modell für den Herrlichkeitsleib Christi, 2. Korinther 10 oder 1. Korinther 12. Was? 1. Korinther 12. Schlagen wir das schnell unterwegs auf. Ah ja, wir sind bei 1. Korinther 15. Da war keine Arbeit. Aha. Wir lesen nur von Vers 22 an, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen. Oh, die beachten wir. Nein, die sind notwendig. Wie? Wir starten. Wir starten sie gar nicht für notwendig. Gerade die Schwachen unter uns, das sind die Notwendigen. Wunderbar. Aber jetzt kommt es noch schöner. Und die uns die Unehrbareren des Leibes zu sein dünken, zum Beispiel Eingeweide. Ne? Was ist mit denen? Diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Macht das Gott dann auch? Dass er den unehrbarsten Gliedern in unserem Leib, den Eingeweihten, welche Ehre tut, nichts Geringeres darzustellen als die Barmherzigkeit, die ihn immer im Innersten bewegt. Wenn Paulus schreibt, du hast die Herzen, Philemon, lieber Bruder, du hast die Herzen der Heiligen erquickt. Was steht da? Schon wieder?
Eingeweide.
Denn du hast die Eingeweide der Heiligen erquickt. Geht es dann einer werdenden Mutter zum Beispiel gut, wenn ihre Eingeweide erquickt werden? Wenn unsere Eingeweide erquickt werden, dann gibt es keine Darmverstopfung, Verengung oder gar Darmbeschluss. Dann funktioniert die Zeugung richtig und die Geburt. Ich feile das halt alles mit der Barmherzigkeit Gottes zusammen. Ich habe erlebt, ich habe einmal in einer Versammlung nur das Thema vorgetragen, die Eingeweide. Da sind etliche schon am Anfang rausgelaufen. Ja, das waren halt die Edeln. Schön, dass ihr so herzlich lachen könnt.
Mir fehlt gerade das Wort nach den Eingeweiden. Oder ich möchte gar Nutzen an dir haben. Erquicke meine Eingeweide in Christus.
Ja, bitte, so schreib aus. Oh, also. Also wir gehen nicht raus, bei dem Thema. Aber jetzt. Er hat den Tod verschlungen im Sieg. Das ganze Todeswesen im ganzen Weltall verursacht. Ruht schon wohl. In den Eingeweiden der Barmherzigkeit Gottes. Hoffnungslose Situation. In welcher Richtung aber? Dass alle verwandelt werden in die gleiche Herrlichkeit der Freiheit der Söhne Gottes. Steht so geschrieben? Die ganze Schöpfung. Sind wir immer noch in der Sonntagsschule?
Nicht mehr ganz.
Der Vers weiter. Aha. 1. Korinther 15. Verschlungen ist der Tod in Sieg in Ewigkeit. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Also, warum hat der Tod keine Stachel mehr? Von Gott aus gesehen. Weil die Seele Jesu im Scheol als Lösegeld vorhanden, ausgehändelt, was ausgewirkt hat? Die Wehen des Todes aufgehoben, den Stachel des Todes vernichtet. Anders ausgedrückt, wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Es legt Paulus aus. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Wo ist, o Tod, die Sünde? Wenn der Stachel die Sünde ist, wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, die Sünde? Bitte, ihr seid jetzt fähig, die Antwort selber zu geben. Verschlungen in sie. Verschlungen in sie, weil zur Sünde gemacht. Nachdem zur Sünde gemacht. Die Kraft der Sünde aber, sage nicht ich, sondern das Gesetz. So ein Wort als Ausspruch Gottes kann nur wer niederschreiben? In tiefster Gottesfurcht und Erkenntnis. Der Vornehmste der Sünder, der ehemalige Saul von Tarsus, wenn er und da er der Vornehmste der Sünder